Die Kollegin hatte starke Periodenschmerzen und hat sich wirklich vor Schmerzen gekrümmt. Wir Mediziner haben sogenannte Schmerzskalen, ne? Sie war bei 8 bis 9, ne? 10 ist der schlimmste Schmerz, den du dir vorstellen kannst. Und danach ist sie aufgesprungen. Ja, sie war bei 0. Der Schmerz war weg. Und das war mein persönlicher Hypnosemoment, der mich dann vollends überzeugt hatte, wo ich gesagt habe, dieses Tool muss ich etablieren. Das hat, also ich sehe das bis heute noch, es hat mich komplett überzeugt von dem Verfahren, ja.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden, Therapeuten, Therapeutin. Stell dir vor, du liegst nachts im Bett. Dein Kopf ist hellwach, dein Herz schlägt und dein Bauch meldet sich schon wieder bei dir. Und du weißt jetzt genau, ich muss runterfahren, aber genau das klappt nicht. Und stell dir vor, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, in ein paar Minuten fährt dein Körper runter und du hast das Gefühl, dass du sicher bist, obwohl sich in deinem Leben in dem Moment eigentlich nichts geändert hat. Klingt wie Zauberei oder Hokuspokus? Darüber wollen wir heute sprechen. Was kann Hypnose und was kann es nicht? Und ich habe mir eine liebe Kollegin, Ärztin und Hypnose-Expertin eingeladen, Dr. Laura Hartrath. Sie arbeitet schon seit vielen Jahren mit Hypnose in der Praxis, um den dauerhaft angestellten Alarm runterzufahren. Raus aus Kämpfen und Flüchten, rein in Ruhe und Entspannung. Laura, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. Was war denn für dich der Moment, wo du in deiner Arbeit gesagt hast, wow, Hypnose kann echt so viel und ich muss das in der Praxis einsetzen?
Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Tatsächlich gab es da ein Ereignis in der Klinik mit einer Kollegin, ja, was mich nachhaltig wirklich tief beeindruckt hat. Und zwar, ja, sollten wir den Dienst antreten auf der Intensivstation. Die Kollegin war sehr, sehr aufgeregt, weil sie Berufsanfängerin war oder neu auf der Station und hatte starke Periodenschmerzen und hat sich wirklich vor Schmerzen gekrümmt, hatte diverse Analgetika, also Schmerzmittel bereits genommen und ja, sie war einfach nicht dienstfähig und wir wussten dann nicht, was wir machen sollten. Und dann habe ich ihr erzählt, du, ich kann Hypnose, wollen wir das nicht mal probieren, um die schmerzfrei zu bekommen? Und sie hat gemeint, Laura, mach, was du willst. Ich will einfach nur arbeiten. Und ja, dann sind wir, ich glaube, es waren keine 15 Minuten, 12 Minuten in den Raum der Stille war das damals gegangen. Wir haben eine kurze Hypnose gemacht und ich sehe das noch vor mir. Also sie war wirklich so in Embryonalstellung zu Beginn vor Schmerzen gekrümmt und am Ende ist sie aufgesprungen und meinte, let's go. Und das war einfach dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, dieses Tool muss ich etablieren. Das hat, also ich sehe das bis heute noch, es hat mich komplett überzeugt von dem Verfahren, ja.
Und der Klinikvorstand hat gedacht, dich müssen wir als Betriebsmedizinerin einstellen, weil das spart uns ganz viel Krankheitstage, oder?
Genau. Ja, ich wäre da offen dafür. Her mit den Angeboten, ja.
Wir sprechen jetzt gleich darüber, was in Hypnose im Gehirn und im Nervensystem passiert und warum das so spannend ist für Stress, Ängste und Schlaf. Aber ich denke, rund um das Thema Hypnose müssen einige Mythen auch mal aufgeklärt werden. Deine Kollegin ist offensichtlich nicht wie ein Hund durch die Klinik gesprungen und hat gebellt und um den Knochen gebettelt. Was sind denn so die häufigsten Falschdenken über Hypnose?
Ja, da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an, lieber Thomas. Es ist tatsächlich so, dass viele Patienten wirklich diese große Angst haben vor einem Kontrollverlust. Ja, dass sie, wie du sagst, wie ein Hund, wie ein Huhn rumgackern. Vielleicht sogar auch, wie man es aus dem Fernsehen, aus der Showhypnose kennt. Ne? Nur wir müssen da von uns ganz, ganz klar abgrenzen. Ja, das, was wir machen, das ist die sogenannte, das ist eine Hypnotherapie. Das bedeutet, es ist wirklich ein evidenzbasiertes Therapieverfahren aus der Psychotherapie, hat nichts mit Kontrollverlust zu tun. tun, sondern der Patient macht alles selbst. Und auch der Name suggeriert das sogar schon. Die Form der Hypnose, die ich mache, nennt sich Autosystemhypnose. Das heißt, Auto, ich selbst mache alles. Mein Hypnosetherapeut macht gar nichts. Ich leite einfach nur durch. Der Patient ist komplett selbstbestimmt und auch das Unbewusste des Patienten zeigt uns, welche Themen dran sind und welche vielleicht auch noch nicht. Ja, das heißt, wir sorgen für Sicherheit. Es geht nicht darum, irgendwelche fremden Suggestionen einzubauen, sondern der Patient hat bereits alles in sich angelegt. Ja.
Das bedeutet, man bleibt auch bei der medizinischen Hypnose komplett in der Kontrolle.
Ja, absolut, absolut. Und wenn, ist es ja auch so, dass ich oder auch meine Kollegen, dass wir als Therapeuten auch immer für Sicherheit sorgen. Ja, also man muss keine Angst haben. Ja. Man ist zu jedem Zeitpunkt sicher. Wir bauen in der Hypnose dann auch Strategien ein, um dass der Patient sich sicher fühlt. Und auch oft ist ja Trauma ein Thema, ne? Dass wir irgendwelche Traumatisierungen, die dann dazu führen, dass wir entweder gehemmt sind oder Schmerzen haben oder, ja. Und auch hier gibt es ganz, ganz viele Sicherheitsstrategien, dass der Patient zum Beispiel das Trauma gar nicht durchleben muss, sondern es sich zum Beispiel erstmal auf einer Kinoleinwand anguckt, in Schwarz-Weiß, ohne Ton, mit ganz viel in einem Sicherheitsbunker und, ja. Also man kann wirklich sagen, für Sicherheit ist gesorgt und auch für wirklich diese Selbstkontrolle ist gesorgt. Ne? Man ist nicht dem Therapeuten ausgeliefert, nein.
Was würde denn passieren, wenn du Dinge anleitest, die dem Patienten nicht passen? Wie würde der Patient das registrieren oder wie kann ich mir das vorstellen? Das machst du natürlich nicht, weil du bist ja professionell, was das Ganze angeht. Aber wie würde das sich anfühlen für den Patienten?
Ja, das ist ganz spannend. Und zwar, es ist schwierig, darüber zu reden, weil wir reden ja gerade mit unserem Consciousness, ne, mit unserem Verstand. In Hypnose, das werden wir sicherlich später noch drauf eingehen, geht es ja aber um das Unbewusste, ne? Wenn wir uns den Eisberg vorstellen, ja, ist unser Bewusstsein ja wirklich nur ein kleiner Teil von uns, ja. Unbewusst laufen ja so viele mehr Straßen die ganze Zeit ab und in Hypnose haben wir eben Zugriff auf das Unbewusste, ja. Und da ist es so, dass unser Unbewusstes uns auch schützt, ja. Und wenn dann doch mal was auftaucht, zum Beispiel ein Trauma, äußert sich das manchmal in beginnenden Körperreaktionen, wie zum Beispiel, dass der Patient vielleicht doch einen Druck oder so fühlt. Und dann gucken wir einfach, inwieweit der Patient das aushalten kann, ja, oder ob wir direkt für Sicherheit sorgen und ihn aus der Situation rausholen. Und wenn es was Hochtraumatisches ist, kann es sogar sein, ne, wie zum Beispiel Vergewaltigung oder, dass das Unbewusste es erstmal gar nicht freigibt. Ne? Das heißt, der Patient schützt sich selbst davor, dass wir jetzt in diesem Entwicklungsstand an dem Thema arbeiten, weil vielleicht erstmal andere Themen dran sind. Das heißt, er schützt sich auch selbst ein Stückchen weit. Ja, und wie gesagt, wenn nicht, sind wir Therapeuten, haben ganz viele Strategien, um auf euch aufzupassen, dass ihr nicht retraumatisiert aus der Therapie geht. Ja.
Gibt es für dich, also ich denke auch, dass das wirklich die größte Hemmschwelle ist bei der Hypnose, dieses Gefühl oder die Angst zu haben, ich bin hier nicht mehr in der Kontrolle, ich weiß nicht, was mit mir passiert. Gibt es für dich sonst noch andere Vorurteile, mit denen du konfrontiert bist, was die Hypnose angeht?
Ja, tatsächlich ist vielen gar nicht bewusst, dass es ein evidenzbasiertes Tool ist. Ne? Also, dass wir Hypnose ist wirklich seit die Geschichte der Hypnose geht ja viele Jahrhunderte zurück, aber die Hypnose an sich ist evidenzbasiert. Es gibt ganz, ganz viele Studien dazu und ja, ich finde es immer so ein bisschen schade, dass auch manche Kollegen diese Studien nicht kennen und das Ganze dann in eine Ecke schieben, die es gar nicht verdient hat. Ja, Hypnose ist ein extrem, extrem effektives Verfahren, ja, mit dem wir relativ schnell auch an den Kern der Thematik kommen, wo man vielleicht mit anderen psychotherapeutischen Verfahren viel länger bräuchte, bis man da hinkommt. Ja. Und das ist tatsächlich sowas, wo ich Aufklärungsarbeit leiste. Ich war auch auf einem Kongress letztens, da durfte ich über Hypnose referieren. Und das finde ich einfach toll, dass wir dieses Tool immer mehr nutzen können, ne, beim Thema Ängste, Schmerzen, Depression, Burnout etc. Das ist, würde ich sagen, so das Größte, womit ich zu kämpfen habe. Und wie gesagt, von Seite der Patienten diese Frage Kontrollverlust, ne? Ja, nein. Und genau, und das ist einfach ein validiertes Tool ist aus der evidenzbasierten Medizin. Ja, das würde ich sagen, wären so die großen drei, ja. Wo ich immer wieder aufkläre. Ja.
Das ist, glaube ich, das ist wirklich ein guter Punkt, ja. Das würde man gefühlt ist die Hypnose in der Esoterik, ja, und Esoterik wäre in dem Fall etwas, was von vielen ja durchaus auch abgelehnt wird. Du hast jetzt gesagt im Prinzip, man kann mit der Hypnose die innere Alarmanlage runterdrehen und das natürlich ohne, dass sich was im Außen geändert hat. Der Patient liegt ja einfach nur, liegt oder sitzt, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Und wir können einfach nur unsere Wahrnehmung, unsere Interpretation verändern. Und bevor wir da nochmal genauer drauf schauen, würde ich gerne das Thema Stress in den Vordergrund einmal holen, weil ich glaube, Stress ist etwas, jeder kennt Stress, jeder hat Stress. Wie erkennst du bei einem Patienten, wie klingt jemand, der vor allem wegen Stress und Überforderung zu dir kommt? Und wie machst du dann die Überleitung, dass so Hypnose hier tatsächlich auch sinnvoll sein kann?
Also ich hole den Patienten natürlich da ab, wo er steht. Ne? Also es gibt natürlich Extreme. Das heißt, ich habe Patienten, denen ist überhaupt nicht bewusst. Also die haben eine Herzfrequenz, einen Ruhepuls von 90 und sitzen da mit Schnappatmung vor mir und sagen, ja, also nee, mein Leben, nee, Stress, nee, alles gut, ja. Also die hole ich natürlich ganz anders ab als Menschen, die vielleicht schon, ne, was von Atmung, Meditation etc. gehört haben. Also genau, ich fühle so ein bisschen rein, wo steht der Patient an in welchem Stadium hole ich ihn ab? Dann habe ich natürlich in der Praxis auch viele Tools, um das zu messen. Ne? Wir können ja die VNS-Analyse, Puls, Blutdruck, da sehe ich natürlich Stress in diesen klassischen physiologischen Sachen, aber wir merken es natürlich auch unseren Patienten an. Ne? Du siehst es an der Körperhaltung, an der Körperspannung, du siehst es an der Art, wie der Patient spricht, ja, ob er mit einer starken, kräftigen Stimme spricht oder vielleicht eher ein bisschen piepsig. Ja? Und so gibt es eben ganz, ganz, ganz viele, viele Faktoren, wie ich eben ja dieses Thema Stress bei meinem Patienten überprüfen kann. Und wichtig ist mir halt nur, dass ich sie wirklich da auch abhole und dass man es ihnen nicht so überstülpt, sondern dass man da wirklich ganz behutsam das Thema anspricht. Und und dann kommen wir eigentlich relativ schnell auch schon auf das Thema Nervensystem und was ich dem Patienten denn anbieten kann, um am Nervensystem zu arbeiten. Ja. Und ein Tool ist halt eben die Hypnose, dass wir eben auch mal gucken, weil ich sag mal so, Thomas, Stress, wir sind im 21. Jahrhundert, es ist ja, jeder hat am Ende Stress oder auch nicht, aber es kommt halt auf die Bewertung darauf an und auch wie du dein Leben gestaltest. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja, dass wir uns das angucken. Und ja, da ist Hypnose unter anderem auch ein schönes Tool, ne, um mal nach innen zu schauen, was macht mir denn Stress? Ne? Sind es die eigenen Ansprüche? Ist es was im Außen? Was genau führt dann zu diesen Stressreaktionen? Ja?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Wir leben im 21. Jahrhundert, aber es kommt auf die Bewertung an. Ich frage mich immer, meine Großeltern sind in den 30er Jahren geboren, also 1930. Und die haben den Zweiten Weltkrieg natürlich voll miterlebt mit all den heftigen Dingen. Und ich hatte immer den Eindruck, dass die trotzdem unfassbar resilient waren dem Leben gegenüber. Also meine Großeltern sind beide um die 90 geworden. Und ich vermute, oder ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass das halt für die in deren Gesamtkontext ein Verständnis zumindest gab oder zumindest keine hohe Dissonanz, dass sie da keine... Also, dass sie einfach irgendwie verstehen konnten, was da um sie rum passiert. Und wir bewerten, glaube ich, unsere Umwelt im Moment sehr, sehr unterschiedlich.
Absolut. Und ich meine, ich glaube, was uns leider halt auch nicht in die Karten spielt, ne, wenn wir uns mal Social Media, TikTok, Instagram etc. angucken, zu was führt das denn? Ich meine, natürlich ist das ein Segen, zum Beispiel für uns, wir leisten dort wertvolle Aufklärungsarbeit, aber es führt leider auch dazu, dass wir uns vergleichen. Und das war bei deinen Großeltern ja nicht der Fall. Ja, die haben sich halt mit den Nachbarn oder sich selbst verglichen. Ja, und wir können uns mit Influencern, die auf Bali den ganzen Tag Yoga machen, ja klar, kommt mir dann mein Leben als Mutter und Ärztin sind stressig vor, ja. Und deswegen, da braucht es einfach Achtsamkeit, da braucht es, ne, dass die Leute geschult werden, dass es eben nicht dazu kommt, dass ich mich vergleiche, weil Vergleichen im Außen führt immer zu Stress. Mhm. Ja.
Ja, es gibt ja diesen Spruch im Englischen quasi, der Vergleich ist immer der, im Prinzip der Tod der Freude. Ja, das heißt, wenn du dich vergleichst, wirst du immer unglücklich sein. Was passiert denn in unserem Gehirn und unserem Nervensystem, wenn wir in der Hypnose von dem An-Zustand, also diesem Angeknipstsein, in eine tiefe Entspannung kommen? Wie kann ich mir das vorstellen, was dann mit unserem System passiert?
Ja, das ist ganz spannend. Also wir Mediziner, wir lieben das ja, Sachen zu messen. Und so können wir natürlich auch die Leute, wenn sie nicht in Hypnose sind, zum Beispiel verkabeln, ne, mit einem EEG oder mit einem funktionellen, ins funktionelle MRT stecken. Und da haben wir halt eben gesehen, ne, dass sich zum einen im EEG die Hirnströme ändern. Ne? Also wir haben, wenn wir jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen, ne, sind wir in den Beta Waves, die sorgen dafür, dass wir uns konzentrieren können, dass wir hier im Moment sind, dass wir leistungsstark sind. Während in Hypnose hat man eben gesehen, dass die Hirnströme sich ein wenig ändern. Und was ich noch viel interessanter finde, ist, wenn du mal guckst, wo es sich hinwandelt. Also weil in der Hypnose ist es so, dass die Thetawellen zum Beispiel zunehmen, ne, die für Entspannung sorgen. Aber wir haben halt eben auch die Wellen, die für Aufmerksamkeit sind. Die sind auch weiterhin da, weil, und das ist ja auch der Unterschied zur Meditation, weil das werde ich tatsächlich auch manchmal gefragt, oh, Hypnose, Meditation, ist das nicht alles das Gleiche, ja? Nee, bei der Hypnose geht es einfach darum, dass wir entspannt sind, aber trotzdem extrem aufmerksam, achtsam, dass wir an den Themen arbeiten können. Ne? Weil du kennst das selbst, wenn du kurz vorm Einschlafen bist, dann bist du ja snuselig und da will keiner mehr an irgendwelchen Themen arbeiten, ja. Und aber das ist ein total schöner Mix und den können wir eben auch zum Beispiel in der funktionellen MRT messen. Das finde ich richtig, richtig cool, wenn wir uns das Hirn mal anschauen. Ja, es gibt den präfrontalen Kortex, der sitzt hier vorne. Das ist so unser Bewertungssystem. Ne? Das ist so der innere Kritiker, der zum Beispiel sagt, ach ja, mein Rücken tut weh. Und der sagt dann, ah ja, den kennst du ja, das ist die Bandscheibe. Oh ja, jetzt mache ich, dass sie den Schmerz mal doll wahrnimmt, um sie zu schützen, weil ich hatte ja schon mal einen Bandscheibenvorfall und so. Und in Hypnose ist es so, dass dieses Gefühl, also diese Afferenz Schmerz, ja, also diese Leitungsbahn, die von, sag ich mal, der Bandscheibe zum Gehirn läuft, die sendet in Hypnose das gleiche Signal, ja, also an die Insula und an andere Areale, aber der Kritiker, der präfrontale Kortex, der wird entspannter, der bewertet das dann nicht mehr so. Das heißt, dass wir den Schmerz weniger spüren, ist eigentlich falsch gesagt. Wir bewerten ihn nur anders. Er wird genauso zu deinem Hirn geleitet, ja. Aber dein innerer Wächter, der sagt, ja, alles gut, ne, das ist nichts, was jetzt Gefahr macht. Und somit, so kommt es halt eben, dass wir dann nach der Hypnose es zu einer deutlichen Schmerzreduktion kommen kann. Ja, das sind einfach so die Veränderungen, mit denen wir dann eben auch arbeiten oder die wir für uns nutzen. Ja.
So wie jetzt bei deiner Kollegin vielleicht, die war Neuling, das heißt, da ist man eh aufgeregt, was kommt in dem Dienst auf einen zu, und dann hat sie vielleicht die Sorgen gehabt, dass sie nicht leistungsfähig ist, ihre Arbeit nicht gut macht, und das macht Stress und hat dann vielleicht den Schmerz sogar eher hochreguliert. So kann man sich das so
Absolut,
vorstellen,
ja,
oder?
absolut, weil ne, der Schmerz war ja da. Sie hatte starke Perioden, Unterleibsschmerzen, ein Thema, was sie kennt. Aber eben, wie du es genau sagst, durch dieses Arousal, durch dieses Stressor, ne, kommt es ja wiederum zur Ausschüttung von Neurotransmittern, Cortisol, ne, aber auch Interleukine, alles, was Entzündung macht. Und dadurch, das potenziert natürlich dann am Ende den Schmerz. Und das war halt das Schöne, dass wir in der Hypnose halt, weil Hypnose, ich bin ja ein super Fan, ja, können wir jetzt ganz viel drüber reden, aber in dem Fall war es so, wir haben uns vorgestellt, dass ihre Muskulatur im Uterus sich entkrampft und auch das wissen wir, dass das möglich ist, dass wir aktiv Einfluss auf die Muskelspannung nehmen können in Hypnose. Und was wir auch aus den Studien wissen, ist, dass Hypnose eben die Neurotransmitter positiv beeinflusst. Das heißt, es kann Interleukin-6 senken, es kann den Cortisolspiegel adaptieren und all das, Tumornekrosefaktor, ja, und all das führt dann eben auch unter anderem zu einer Schmerzreduktion. Also es sind mehrere Wege, ne? Und natürlich habe ich sie dann auch noch gestärkt, ne, dass wir das einfach gemeinsam hinbekommen, habe ihr auch diesen Stress genommen. Und das hat dann wirklich dazu geführt, wir Mediziner haben sogenannte Schmerzskalen, ne? Sie war bei 8 bis 9, ne? 10 ist der schlimmste Schmerz, den du dir vorstellen kannst. Wirklich, sie war schon in Embryostellung, trotz diverser Analgetika, die sie genommen hatte. Und danach ist sie aufgesprungen. Ja, sie war bei null. Der Schmerz war weg. Und das ist einfach, wie gesagt, das war mein persönlicher Hypnosemoment, der mich dann vollends überzeugt hatte, wo ich gesagt habe, okay, dieses Verfahren, das muss ich weiter ausbauen, ja.
Ja, super cool. Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Du hast die Gehirnwellen angesprochen. Das heißt, wir sind jetzt in Beta-Wellen, das heißt, wir sind aufmerksam, wie du es beschrieben hast. Und dann Alpha-Wellen wäre das, wenn wir in einer entspannten, aber trotzdem immer noch wachen Zustand sind, wie wir es zum Beispiel auch beim Fernsehen sind. Und Theta wäre dann eine Ebene der Entspannung. Korrigiere mich, wenn ich da irgendwas falsch sage. Und bei der Hypnose, so wie du es beschrieben hast, wir haben die Entspannungswellen Theta. Aber wachsam bedeutet, wir sind da auch in den Alpha-Wellen, oder?
Ja, genau. Also das brauchen wir schon oft. Also vor allem geht es einfach darum, dass in der Hypnose diese Beta-Wellen runterreguliert werden, ne? Die uns eben im Verstand, im Bewusstsein, in unserer im Sinne von, ne, diesen Bewertungen und, ne, das ist vor allem das Große, dass das runterreguliert wird zugunsten der anderen. Und wir brauchen ja auch diese gewisse, ne, wir brauchen ja Alpha-Wellen, um halt eben dann arbeiten zu können auch, ne, um nach innen schauen zu können, weil wir wollen ja nicht nur entspannen und vor uns hin snuseln, ja, was mit Theta möglich wäre, ja.
Weißt du das, welcher Zustand der Wellen macht dich suggestibel? Für alle, die zuhören, suggestibel bedeutet, dass du eben Dinge annimmst. Also das, die Extremform wäre eben diese Show-Hypnose, dass du dann denkst, du bist ein Hund. Das wäre bei Menschen nur möglich, die sehr stark suggestibel sind. Ein Stück weit suggestibel ist, glaube ich, so ziemlich jeder von uns. Es gibt nur eine kleine Gruppe an Menschen, die gar nicht suggestibel sind. Aber welcher Gehirnzustand macht dich suggestibel?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich würde vermuten, dass es eben dieses Runterregulieren von Beta ist. Mhm. Dieses Runterregulieren von dem, wo wir uns alle den ganzen Tag drin befinden, wenn wir einkaufen, wenn wir arbeiten, wenn wir, ne, dass das eben runterreguliert wird zugunsten der anderen, ja.
Wenn du jetzt vorstellst, was passiert mit deinem Gehirn, wenn du vor dem Fernseher sitzt?
Ja.
Also wenn wir vor dem Fernseher sitzen, gehen wir in die Alpha-Wellen primär. Mhm. Da würde ich doch kombinieren, dass wir hier in einem durchaus suggestiblen Zustand sind.
Auf jeden Fall. Ja, das nutzt ja auch die Werbung, ne? Das nutzen ja auch die Marketingstrategien, dass wir da gucken und dass alles ungefiltert in uns reingeht. Ja, auf jeden Fall, ja.
Genau. Und da hast du, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort verwendet, ungefiltert. Also es ist wahrscheinlich schon so, dass da auch das Unterbewusste uns natürlich ein Stück weit schützt. Aber wenn die Werbung geschickt gemacht ist, dann befürchte ich auch, dass wir das einigermaßen ungefiltert dann ins Unterbewusstsein nehmen. Also insofern, ich kann nur dafür plädieren, überlegt euch, was ihr anschaut. Vielleicht lieber eher eine Liebesromanze, einen harmlosen Film, der wirklich gute Gefühle erzeugt. Ansonsten kann es durchaus sein, dass halt dann auch, sage ich mal, Krimis und Co. durchaus an eurem Bewusstsein, in euer unterbewusstes Nervensystem reingeht und da auch für Stress sorgen kann.
Absolut. Und ich finde, man muss auch ich weiß nicht, ob das alle wissen, ich bin ja auch Kinderkrankenschwester und Mutter, ja, und ich finde, wir müssen da auch an unsere Kinder denken, ja, wenn man überlegt, was die da zu sehen bekommen, gerade im TV und auch mit der Werbung für Kinder, das ist wirklich ein Unding. Ich finde, dass die Kinder da besser geschützt werden müssen und wenn es der Staat nicht tut, sollten wir als Eltern oder, ne, die mit Kindern eben zu tun haben, dass wir da wirklich achtsam sind, weil das eben schon auch auf unsere Kinder einen ganz, ganz großen Einfluss hat, ja.
Absolut. Zu dem Thema Stress, man kann dann im Prinzip sagen, du hast beschrieben, dass unterschiedliche entzündliche Botenstoffe wie Interleukine, Tumornekrose Alpha runtergefahren werden. Das heißt, das wird ja auch über den Vagusnerv vermittelt, ja, diese Reaktion durchaus. Wir bewerten, sag ich mal, Situationen in unserem präfrontalen Kortex hier vorne anders und das lässt unseren Stress runterfahren. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, das hast du eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Ich finde auch, dass das Thema Sympathikus, Parasympathikus wirklich ein Thema ist, wo wir hinschauen sollen. Wie gesagt, ich finde es schön, da man das ja mittlerweile sogar messen kann, ne, mit VNS-Analysegeräten und es somit auch für die Patienten sichtbar macht, ne? Weil wir wissen alle, es ist immer schön, wenn wir den Patienten ein Biofeedback geben können und ja, erstmal das Bewusstsein bei den Patienten schaffen, wie wichtig es dann ist, auch eine parasympathische Aktivität zu haben, weil wir ja sonst den ganzen Tag im Sympathikus Fight-or-Flight-Modus rumrennen, ja. Und ich glaube, dass die Medizin des 21. Jahrhunderts wirklich sich diesen Tools bedienen muss, weil wir sonst wirklich alle ernsthafte Probleme bekommen, ja, bis hin zum Herzinfarkt etc., ne?
Absolut. Ja, auch Autoimmunerkrankungen. Wenn du permanent Stress hast, hast du proentzündliche Prozesse laufen und das kann theoretisch dann auch Autoimmunerkrankungen triggern. Ein ganz großes anderes Thema, womit auch viele meiner Reizdarmpatienten zu tun haben, sind Ängste. Wie funktioniert das System denn bei Ängsten? Also wie arbeitest du mit Menschen, die primär wegen Ängsten bei dir dann in der Hypnosesitzung sind?
Ja, also ich beginne ja meistens erstmal mit dem Gespräch, ne? Da muss man erstmal gucken, sind die Ängste dem Patienten überhaupt bewusst oder aber sagen wir mal, sie kommen schon bereits mit Ängsten und das ist gar nicht so selten. Also die Indikation für die Hypnose, also der Grund, wann wir Hypnose machen, ist recht relativ breit, ne? Also wir machen das bei Ängsten, bei Depressionen, Burnout, bei Schmerzen und, und. Es gibt nur eine Kontraindikation, das sind Psychosen. Also wenn die Patienten Dinge wahrnehmen, die eben nicht vorhanden sind. Und ja, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden nehmen mit einer Flugangst, das ist relativ häufig, oder Angst vor Spinnen. Erstmal sprechen wir eben bewusst, nähern wir uns bewusst der Thematik. Und da haben oft die Patienten aber gar nicht so die Idee, warum das jetzt auf einmal auftaucht, weil es ist ja bei einer Flugangst zum Beispiel nicht so, dass sie fast abgestürzt wären und jetzt eine Flugangst haben. Das wäre ja noch irgendwie verständlich und nachvollziehbar, warum der Körper das macht, ja. Oft ist den Patienten gar nicht bewusst, warum sie diese Ängste haben. Und diese Ängste sind natürlich extrem quälend, wie du sagst, ja. Und das ist halt das Schöne, das Unbewusste weiß ja, warum es diese Angst entwickelt hat, ja. Und es kann tatsächlich wirklich sein, dass hinter der Flugangst steckt vielleicht, dass ich die Mutter vor irgendeiner Emotion bewahren möchte. Jetzt nur mal als Beispiel. Ich habe gerade an eine Klientin gedacht, ja. Und wenn wir dieses Thema mit der Mutter auflösen, ist die Flugangst weg. Ja, und wie gesagt, das Thema mit der Mutter hat überhaupt nichts mit Fliegen, mit, ja, damit zu tun. Ja, es ist oft auch eher eine Angst, die Kontrolle abzugeben, ne, wenn man in ein Flugzeug sich begibt, weil man kann halt nicht, wenn man in der Luft ist, einfach aussteigen. Und das sind eher diese tiefer liegenden Themen, an denen wir dann eben arbeiten. Und wenn wir die lösen, dass sich dann auch die Ängste eben auflösen können, ja.
Das finde ich jetzt spannend. Vielleicht nimmst du uns da mal tiefer mit. Jetzt kommt jemand zu dir und hat Flugangst. Wie kommst du von dem Punkt Flugangst zu, ich will irgendwie die Mama vor irgendeiner Emotion beschützen? Ich meine, da kommst du ja mit dem gesunden Menschenverstand ja nicht hin.
Nee, überhaupt nicht. Und also da kommen die Leute auch mit diesem Consciousness, ne, was halt den ganzen Tag an ist, da kommt man auch nicht drauf. Ja, das ist halt eben die Hypnosetechnik, die wir anwenden. Also das Allerwichtigste ist, dass wir erstmal einen Rapport aufbauen, ne? Dass also der Patient und ich, dass wir beide merken, okay, wir sind uns wohlgesonnen, wir wollen miteinander arbeiten, wir können uns aufeinander einlassen. Wenn wir dann eben in den Trance-Zustand gehen, ne, haben wir eben schon drüber gesprochen, was da im Gehirn passiert, dann sorge ich erstmal für tatsächlich Entspannung, weil auch hier, ne, mit einem aktiven Sympathikus, können wir nicht arbeiten mit dem, dann zeigt sich das Unbewusste nicht. Und wenn ich dann merke, Patienten sind in einer tiefen Entspannung, dann haben wir Therapeuten eben verschiedene Tools, ja, wo sich dann eben dieses Thema zeigt. Aber dafür braucht es wirklich, der Patient muss mir vertrauen und er muss entspannt und sich sicher fühlen, erst dann zeigt uns das Unbewusste das eigentliche Thema. Ja, und das kann auch sein, manchmal in der ersten Sitzung, wenn die Patienten sehr ängstlich sind und doch Vorurteile haben, kann das auch sein, dass es in der ersten Sitzung einfach mal nur um Entspannung geht, um das Verfahren kennenzulernen, ja, und dass dann mit jeder folgenden Sitzung, ja, wir benutzen so Tools wie zum Beispiel die innere Heilerin, na, oder die innere Weisheit, ja, und die innere Weisheit weiß das halt eben, dass es um die Emotionen mit der Mutter geht. Und wenn wir da den Zugang finden, dann, das Schöne finde ich an der Sache ist auch, dass die Lösung, die liegt im Patienten. Ja, ich als Therapeutin, also Hypnose ist eigentlich eine feine Sache für uns Therapeuten. Wir leiten eigentlich nur die Patienten dadurch, weil die Lösung ist bereits im Patienten angelegt. Sie ist nur ganz, ganz tief verschüttet, ja. Und das alles ist oft, dient es irgendwelchen Schutzmechanismen, ne? Das ist ja wie als Kinder haben wir uns ja auch ganz viele Strategien überlegt, die uns jetzt nicht mehr dienen als Erwachsene, ja. Und so können wir eben im Laufe der Hypnosesitzung kommen wir dann eben an dieses Thema ran, gucken uns das an und können das dann ganz oft auflösen. Ja, und das Spannende ist, wenn, nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit der Flugangst und der Mutter, es muss niemals zu einem Gespräch mit dieser Mutter kommen. Ja, es kann auch sein, dass die Mutter bereits tot ist. Ja, oder dass sie am anderen Ende der Welt lebt, kein Kontakt besteht. Man kann es trotzdem lösen und heilen dann. Ja, und das ist ganz, ganz toll. Es braucht keine andere Person dazu, weil es alles in uns ist. Ja.
Kannst du uns das ein bisschen besser erklären? Also, ich meine, das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, ist, glaube ich, sehr, sehr gut, um das so ein bisschen zu verstehen. Das liegt ja von unserer Logik her wahnsinnig weit auseinander. Warum sollte ich Flugangst haben, wenn ich ein Thema mit meiner Mama habe? Aber viel interessanter ist ja noch vor allem, nur weil du dann in der Hypnose unterbewusst gefunden hast, dass du da ein Thema mit deiner Mama hast. Warum löst es dann die Angst? Was passiert da?
Also das ist ziemlich komplex. Also der Grund ist, dass jedes Symptom, was wir haben, und das ist egal, ob das Angst ist oder eine Depression, es hat eine Funktion. Und was ich tue in der Hypnose, ist eine sogenannte Funktionsanalyse. Ich gucke, wofür steht das Symptom? Ja, in dem Fall steht das Symptom Angst für Konflikt mit Mutter oder Wut auf Mutter oder ne, was auch immer, ja. Wir können aber, nehmen wir das Thema Depression, ja, Depressionen, Millionen von Menschen in Deutschland betroffen, ja. Auch da ist es total spannend, welche Funktion hat denn diese Depression, ja, und du kannst es auf alles anwenden. Oder jetzt, wir haben Wintersaison, Infekte. Ja, ich werde den ganzen Tag von meinem Patienten angehustet und angeniest, ja. Ich werde aber nicht jedes Mal krank, ja. Warum werde ich denn jetzt vielleicht gerade jetzt in der Woche krank? War es, weil ich vielleicht zu viel Stress hatte? Also welche Funktion hat denn jetzt der Infekt in der Woche gehabt? Ja, war es, weil mein Körper vielleicht eine Pause brauchte, ja, und sonst ackert er halt durch. Also die Antwort ist eigentlich, dass wir diese Funktionsanalyse machen und egal welches Symptom das ist, wir gucken, wofür es eigentlich steht. Und das weiß unser Unbewusstes immer, immer, immer. Manchmal ist es, wie gesagt, durch ein Trauma müssen wir uns dem Ganzen sehr, sehr vorsichtig nähern, dass es nicht zur Retraumatisierung kommt. Aber auch Trauma können wir behandeln, bearbeiten. Ja.
Okay, das ist sehr spannend. Also es ist sehr wohlwollend. Das bedeutet, unser Körper und unsere Emotionen senden uns nur Dinge, die uns quasi wohlgesonnen sind. Die sind wie eine Alarmglocke. Vielleicht ist der Alarm ein bisschen sensibel geschaltet oder übersensibel. Würdest du aber auch sagen, das finde ich jetzt einfach, also spannende Frage, jetzt gerade in der Grippesaison, könntest du dann dein Unterbewusstsein so behandeln, dass du die Erkrankung nicht auf der körperlichen Ebene ausagieren musst?
Ich bin der Meinung, dass das möglich ist, ja. Also in dem Fall, ich war jetzt, wie gesagt, ich hatte einen Infekt und ich will es jetzt nicht sagen, aber unbewusst habe ich ihn mir, glaube ich, herbeigesehnt. Ja, und ich habe ein sehr stabiles Immunsystem, ich tue sehr viel dafür und ich war jetzt irgendwo auch ein Stückchen weit dankbar und genauso gut geht das natürlich auch in die andere Richtung. Nur dafür muss man wirklich in der Lage sein, auch auf sein Unbewusstes zuzugreifen, weil, wie gesagt, im Verstand schaffen wir das nicht. Wenn ich mir einfach nur sage jetzt, ne, hier in dem Gespräch, ich werde nicht krank, ich werde nicht krank, ich werde nicht krank, ja, dann werde ich erst recht krank, weil ich mir jetzt gerade Stress mache. Ja. Aber unbewusst ist da wirklich sehr, sehr, sehr viel möglich, ja. Also habe ich tolle Geschichten erlebt, ja.
Cool. Okay, das klingt echt spannend. Hast du auch schon mal mit Darmpatienten konkret gearbeitet? Es gibt ja auch die Darmhypnose, da haben wir ja schon eine eigene Folge mit der Dr. Birgit Dinnewitzer gemacht. Hast du Erfahrungen mit Darmpatienten schon sammeln können?
Tatsächlich im Hypnosebereich eher weniger. Ich habe einen tollen Fall, das war eine sehr, sehr, sehr alte Patientin, schon Ende 70 mit einer Reizblase, also nicht der Darm, aber in der Gegend. Und die hatte auch bereits Operationen, alle Medikamente, die es gibt, hat versucht, mit Stressreduktion auf der Verstandsebene zu arbeiten. Sie war sehr, sehr eingeschränkt und wir haben es bei ihr tatsächlich mit nur einer Sitzung geschafft, dass dieses Symptom, was sie hatte, kontrollierbar wurde und ihr Alltag einfach schöner wurde. Ja, und ja, ich meine auch bei Darmerkrankungen ist es ja auch ein Riesenthema, ja. Also das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, ja. Die Folge werde ich mir auf jeden Fall anhören.
Ja, ist wirklich lohnenswert. Also genauso wie deine Einleitung, auch beim Darm ist das Ganze ein evidenzbasiertes Tool. Das heißt, das ist nicht irgendwas, was man sich ausgedacht hat, sondern was auch in diesem Kontext der Darmbeschwerden wirklich wissenschaftlich gut untersucht ist. Gibt es denn vielleicht, nutzt du das für dich selber, irgendetwas? Angenommen, du hast Schlafprobleme. Ich weiß nicht, ob das ab und zu bei dir vorkommt. Aber wenn du merkst, dass du irgendwie schlecht in den Schlaf findest oder irgendwie Probleme hast mit dem Durchschlafen, kannst du da für dich hypnotische Ideen mit einbringen, dass du wieder leichter in den Schlaf kommen kannst?
Absolut, ja. Es waren ja jetzt mehrere Fragen auf einmal, aber also ja, ich nutze sehr, sehr, sehr viel Hypnose für mich und auch vor allem für meine Familie, weil ich nutze es tatsächlich. Ich gehe gleich auf die Schlafstörung drauf ein. Ich nutze es aber auch sehr, sehr gerne für Lebensfragen, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir hatten jetzt ne Schmerz, Stress, aber du kannst Hypnose halt auch unfassbar gut. Das nennt sich die sogenannte Silla-Leg-Methode, mit der ich arbeite, dass wir eben für Erfolg, ne, oder auch Erfolgshemmung, ja, dass wir, wenn wir wichtige Lebensfragen haben, zum Beispiel, ich weiß es nicht, soll ich meinen Job kündigen? Soll ich ein weiteres Kind bekommen? Soll ich ja, finde ich, sind wir bei diesen Entscheidungen ja ganz oft im Außen, dass wir sagen, was will mein Partner, was will die Gesellschaft, was wollen die Kinder, die vielleicht schon da sind, was ist gut für die Familie, bliblablub, ja, sodass wir oft am Ende gar nicht mehr wissen, was eigentlich gut für uns ist, ja, was wir eigentlich möchten. Und dafür kann man natürlich hervorragend Hypnose nutzen und dafür nutze ich persönlich es auch sehr, sehr viel, wenn ich so Lebensfragen habe, da wirklich bei mir zu sein und für mich die beste Antwort zu finden. Dafür nutze ich es sehr, sehr gerne und dafür nutze ich es auch gern bei Profisportlern, ne? Also da hat Hypnose ja auch einen großen Stellenwert oder auch bei meinen Patienten, die Erfolgshemmungen haben und immer bei Vorstellungsgesprächen stottern oder so, kann man es auch sehr gut nutzen. Und ja, beim Schlaf auf jeden Fall nutze ich auch sehr, sehr gerne Hypnose für mich, aber auch für meine Kinder. Die sind auch sehr suggestibel und lieben das auch. Und da nutze ich das auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe Gott sei Dank keine Schlafstörungen, aber wenn man mal Jetlag hat oder sowas, nutze ich diese Technologie auch für mich selbst, ja.
Kannst du uns da so grob mal sagen, wie das funktioniert? Also wie würdest du jetzt quasi beim Jetlag dich bearbeiten, dass du dann besser in den Schlaf findest?
Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtigste ist ja, und das kann eigentlich jeder, weil das ist uns angeboren, ja, dieser Trancezustand ist ein angeborener Mechanismus, den kennt vielleicht jeder, ne, wenn man einfach aus dem Fenster starrt, ja, oder wie gesagt, ne, dann oder aus dem Zug
Auto
aus dem Fenster starrt.
Wahrscheinlich, oder?
Auto fährt, genau. Das ist der angeborene Trancezustand, ja. Und wenn wir, sagen wir mal, wir liegen im Bett, wir sind irgendwie noch aufgedreht von der Reise, vom Tag, was auch immer, dann anstatt sich zu sagen, oh, ich muss jetzt schlafen, weil das würde noch mehr Stress aufbauen und wir finden erst recht nicht in den Schlaf, macht es Sinn zu lernen, eine Trance aufzubauen. Ja, und ich mache das, wir nutzen in der Hypnose die Ideomotorik. Ja, das heißt, wir nutzen die Arme und ich baue mir dann eben eine Trance selbst auf. Das kann aber auch jeder erlernen. Und wenn ich dann in einer Trance bin, arbeite ich eben mit entspannenden Suggestionen, wie zum Beispiel der Zauberwiesenstrategie. Ja, das heißt, ich bin dann auf meiner Wiese, die ich mir auch schon erschaffen habe in meinem Kopf, wo die Sonne scheint, wo ich erstmal meinen ganzen Körper in der Sonne bade, ja, wo ich barfuß dann erstmal über den Rasen laufe und spüre, wie an meinen Fußsohlen, ne, das Gras kitzelt. Und allein wenn du da schon bist, dann gucke ich mir den Bachlauf an, die Fische, ist dein Nervensystem ja bereits in einem ganz anderen Modus, wo sich Schlaf viel leichter einstellen kann. Ja. Mhm. Und das sind halt eben so Tools und das muss man dann halt individuell schauen. Bei meinen Kindern arbeite ich natürlich mit Bildern, die meinen Kindern zusagen, ja, sei das jetzt dann die Meerjungfrau, die entspannt durchs Wasser schwimmt oder, ja, oder im Weltall, was halt gerade Thema ist. da kann man diese Ressourcen, die man selbst hat, nutzen. Also ich habe Patienten, die sind lieber am Bergsee, da nutze ich den. Und ich habe aber auch Patienten, die lieber am Strand sind. Ja, die zum Beispiel Heuschnupfen haben, die führe ich jetzt nicht auf die Wiese, ja, weil das ist dann auch wieder Stress, ja. Und genau.
Ja, ich habe gerade gedacht, bei meinen Kindern sind gerade Dinos gerade sehr im Rennen. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz das Ideale, oder?
Naja, wenn wir können ja ein Flugsaurier, wenn man sich auf die Flügel legt und mal durch den Himmel fliegt, ne, mal von oben sich die Welt anschaut. Thomas, du brauchst da einfach brauchst ein bisschen, ich kann
Das
dir
ist
da gerne ein
eine
bisschen
Idee.
Input
Ja,
geben.
okay.
Genau, ich würde jetzt nicht den T-Rex, der ankommt und ja, genau.
Ja, cool. Okay, das klingt wirklich spannend. Gibt's etwas, wo du empfehlen kannst? Ist ja häufig so, die Zuschauer wollen wissen, wie kann ich das selber für mich umsetzen? Gibt es etwas, wo du sagst, da könnt ihr mal schauen, da könnt ihr euch informieren? Wie komme ich an Möglichkeiten? Vielleicht gibt es auch auf YouTube Videos, die da gut geeignet sind, oder rätst du da vorab, weil auch gefährlich? Wie ist da dein Standpunkt?
Ja, zum Thema Stichwort gefährlich ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, eine wichtige Message, die kommen muss, dass dieser Begriff Hypnose ja in Deutschland leider nicht geschützt ist. Ja, und das ist eine ganz wichtige Info. Das heißt, ja, du könntest dich ab sofort Hypnose-Coach zum Beispiel nennen. Ja, das
Sehr
ist
gut.
kein geschützter Begriff. Ja, das heißt, das Erste, was ich den Leuten raten würde, wäre, wenn sie Ausschau halten, und das ist egal, ob jetzt YouTube, Homepages oder ein Therapeut, Therapeutin, schaut bitte, dass es sich um Hypnotherapeuten handelt. Das heißt, dort, wo ich zum Beispiel meine Ausbildung gemacht habe, das sind Institute, da darfst du nur mit einer Approbation diese Ausbildung durchlaufen. Das heißt, du musst Arzt, Zahnarzt oder auch Psychologe, Psychotherapeut sein, um überhaupt zugelassen zu werden. Und das ist, finde ich, immer schon mal ein Qualitätsmerkmal, ne, das dann eben das Ganze unterscheidet von einem Hypnose-Coach, der vielleicht in einem Wochenend-Workshop ja, das mal gelernt hat. Und das sehe ich tatsächlich sehr kritisch, weil es da, glaube ich, zu Retraumatisierung kommen kann. Davon rate ich ab. Aber wenn ihr jemanden gefunden habt, der eben, ne, der das, diese Kriterien erfüllt, da kann man sich sehr gut informieren und dann ja, einfach mal reinschnuppern, sich belesen. Ne? Es gibt ja auch Fachverbände. Ich zum Beispiel habe die Autosystemhypnose nach Götz Rehnerz erlernt. Ja, da kann man auf der Seite auch Therapeuten suchen und ja, gerne bei mir vorbeikommen.
Genau, das schließt sich gerade meine nächste Frage an. Hypnose immer in persönlichem One-to-One, oder geht sowas auch über ja, Social Media, wollte ich sagen, Blödsinn natürlich, über Zoom oder irgendeines dieser Tools?
Ja, das ist tatsächlich, hat mich das selbst überrascht, als ich das erste Mal vor ein paar Jahren gemacht habe. Es geht tatsächlich extrem gut, auch über Zoom, über Videocall. Ne? Also das klappt genauso gut wie live, aber auch hier natürlich, ne, mit einem ausgebildeten Therapeuten. Das kommt so ein bisschen auf die individuelle Vorliebe drauf an. Ne? Es gibt einfach Menschen, die brauchen diesen Kontakt, ne, dieses haptische Therapeut, ich muss ihn riechen, sehen, weiß ich nicht was, und andere. Oder vielleicht auch, wenn man in einer Region wohnt, wo kein Hypnotherapeut ist, kann man das in meinen Augen sehr, sehr gut auch über online machen. Ja, finde ich schon.
Gibt es jetzt Angebote, wo du sagen würdest, da kann ich mir eine App runterladen oder ich kann auf YouTube schauen? Oder würdest du da sagen, nee, das ist halt auch nicht individuell, da kann nicht reagiert werden?
Genau, das ist halt das Problem. Ne? Also ich sag mal so, Stichwort Meditation und so, das finde ich schon gut und toll, auch die ganzen kostenlosen Angebote. Aber es ist genau die Gefahr, die ich halt eben sehe, ja, ist, weil wir arbeiten in der Hypnose, am Ende ist es ein psychotherapeutisches Verfahren. Und wenn du jetzt einfach ein großes Thema hast, machst das alleine, brichst das auf, wer hält dich? Es ist kein Therapeut da in dem Moment, ja. Das ist einfach die Gefahr, die ich sehe, ja.
Ja, es ist ein klares Statement. Also das denke ich auch, gerade wenn man da wirklich an sein Unterbewusstes kommt und man weiß ja nicht immer, was im Unterbewusstsein dann auf einen wartet, gerade Thema Traumata, da sollte man wirklich eine stabile therapeutische Beziehung auch in dem Moment an seiner Seite haben.
Absolut, ja, vor allem, ich finde, das Unbewusste schützt uns ja auch ganz oft. Das bedeutet, dass Dinge, sehr, sehr schlimme Dinge, die du erlebt hast, an die erinnerst du dich nicht mehr. Stichwort Vergewaltigung, ja. Ich habe Patienten, die wurden als Kinder vergewaltigt. Das war denen gar nicht mehr bewusst. Das ist dann erst wieder in der Hypnose aufgetaucht und es war ihnen wirklich nicht bewusst, ja. Und das sind einfach, das ist ein Setting, da brauchst du einen Therapeuten an deiner Seite, in meinen Augen, ja. Das ist massiv retraumatisierend und ja.
Ja, das ist krass.
Genau.
Das ist auch immer tatsächlich genau das Beispiel, was ich in meiner Praxis versuche anzubringen, wenn ich Patienten habe, die sagen, nee, Traumata kann ich mir nicht vorstellen oder nee, ich bin nicht gestresst. Das Unterbewusste weiß manchmal, also du weißt manchmal gar nicht mehr, dass du halt solche Sachen erlebt hast. Im krassesten
Genau.
Fall hast du es wirklich komplett vergessen. Und
ja.
Das gibt's ja in Abstufungen, ja, so dass das dir halt einfach bewusst nicht mehr zugänglich ist. Und das ist auch für mich immer die Erklärung, warum eine Gesprächstherapie an diesen Punkten halt einfach scheitern muss, weil es nur an der Oberfläche kratzt. Du kommst da ja gar nicht.
Genau.
Angenommen, du wurdest vergewaltigt und gehst dann in eine Gesprächstherapie, weißt aber nicht, dass du vergewaltigt wurdest, dann kannst du lange mit dem Therapeuten reden. Da wissen ja beide nicht, um was es geht.
Genau. Genau so ist es und die Erfahrung mache ich auch und deswegen ist Hypnose ein unfassbar effektives Therapieverfahren. Ja, das hatte ich, glaube ich, am Anfang gesagt. Ich habe Patienten, die haben 2 Jahre Verhaltenstherapie oder auch andere Verfahren genutzt, ja, was man zum Teil in 3, 5, 8 Hypnosesitzungen auflösen kann. Ja, und das ist einfach, weil wir das Unbewusste im Boot haben. Ja, und auf das haben wir gerade in einer Verhaltenstherapie keinen Zugriff. Was ja natürlich nicht heißen soll, dass Verhaltenstherapie nicht ein unfassbar tolles und wertvolles Tool ist für andere Fragestellungen, das ist klar, ja.
Genau, ja, auch Gesprächstherapie. Die Einordnung kognitiv von manchen Dingen ist für uns extrem wichtig. Aber wenn du halt quasi an die Wurzel von manchen Sachen willst und musst, dann geht es, glaube ich, nur übers Unterbewusstsein in vielen Fällen.
Genau.
Laura, ich fand den Podcast super, super spannend und informativ. Jetzt gibt es bestimmt viele, die auch denken, ach, die Laura, die ist echt sympathisch. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Wie kann ich denn mehr über deine Arbeit erfahren? Wie kann ich mit dir in Kontakt kommen? Wo bist du? Und wie kann ich mit dir zusammenarbeiten?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also zum einen bin ich aktiv auf Instagram. Dort mache ich Aufklärungsarbeit über Themen wie Hypnose oder auch Prävention, was mir auch sehr am Herzen liegt. Da findet ihr mich unter dr-laura's health, also Dr. Laura's Health. Schaut gerne mal vorbei. Da habe ich auch ein paar Beiträge über Hypnose, wo ich berichte. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ihr wollt das Verfahren vielleicht mal ausprobieren, dann meldet euch gerne bei uns in der Praxis. Das ist die Praxis Bingenheimer in Jugenheim. Dort mache ich Hypnose auch via Zoom und per Video können wir das gerne machen. Und generell, wenn ihr Hypnose ausprobieren wollt, wie gesagt, guckt, dass ihr, ne, dass das wirklich ausgebildete Therapeuten sind, über den Dachverband suchen oder auch gerne über Autosystemhypnose Götz Rehnerz Mainz schauen. Das sind alles Leute, die dort ausgebildet sind. Und da bin ich mir sicher, ja, dass man da fündig wird.
Ja, also ich denke auch, wir können hier mit dem Podcast hoffentlich eine Lanze für die Hypnose brechen. Du wirst nicht wie ein Hund über die Bühne laufen, du behältst die Kontrolle. Es ist ein evidenzbasiertes Verfahren und es kann in vielen Fällen halt wirklich an die Wurzel der Themen gehen. Insofern super spannend. Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit und damit beenden wir doch diesen Podcast über die Hypnose.
Vielen Dank, lieber Thomas.